Was hast du zum nächsten Frage? Ah, da muss ich jetzt vorstellen. Entschuldigung. Diese Doppelkonferenz. Ja, ein zweiter Fall, was in der Praxis sehr, sehr viel auch vorkommt, neben der Migräne, ist Lumboisalgie. Lumbago oder Isalgie. Eine 72-jährige, sehr sportliche Patient leidet mehr als 2 Jahre an Rückenschmerzen. Diese strahlt auch radikulär an der Oberschenkel aus vorne und auch Unterschenkel seitlich aus. Also klingt nach Ischias, wird auch Ischias oft so vom Patienten dann geschildert. Rechts mehr als links, sehr starke Kreuzschmerzen, früh beim Aufstehen mehr und beim langen Sitzen ist auch und bei Bewegung werden die Schmerzen weniger. Die Lumbarregion ist deutlich kühler beim Tasten, deutlich auch paravertebrale Druckpunkte sind zu finden und Muskelhartspannung. Der neurologische Status ist unauffällig, weil der Patient vorher war nicht bei Neurologen. Und wenn man als Neurologe Akupunktur macht, gehört sich zum guten Ton, dass man das nicht vergisst und nicht was übersehen, das wäre sehr peinlich. Und Röntgen sind degenerative Veränderungen zu sehen, MRT ist eine Vertebrostenose beschrieben. Die Analgetika nimmt er beim Bedarf und er kommt, weil die bisherige physikalische und die Schmerztherapie nicht die gewünschte Besserung gebracht hat. Und großes Glück hat er, dass er schon nach 4 Behandlungen eine Linderung erfahren hat gegen seine Schmerzen und nach insgesamt 10 Behandlungen hat er dann eine Pause. Das sollte man immer wieder einlegen, eine Pause, um schauen, was tut sich, wenn die Akupunktur nicht mehr ist. So, jetzt kommt Professor Schmidbauer.
Gut, also die Frage, die sich zuerst stellt, wann immer ein Patient zu Ihnen kommt mit Wirbelsäulen assoziiert scheinenden Beschwerden, ist das radikulär oder ist es das nicht? Besonders wenn das neu aufgetreten ist, ist diese Frage entscheidend für den ersten Scheideweg in der Therapie. Geht das konservativ, ist das eventuell chirurgisch? Wenn Sie hören, es ist hier eine Ausstrahlung am Oberschenkel vorne, am Unterschenkel seitlich und das alles zu allem Überfluss noch beidseitig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das was Radikuläres ist, schon sehr gering. Denn es gibt keine Wurzel, die singulär ein solches Ausstrahlungsbild macht. Und wenn sowas radikulär und beidseitig wäre, nämlich wirklich strikt radikulär, dann ist das ein neurologischer Notfall mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Es würde dann auch die Blasenfunktion beeinträchtigt sein, die ist hier normal, wie wir hören. Also es ist an der radikulären Charakteristik primär mal zu zweifeln. Das Zweite ist, das Ganze wird beim Aufstehen stärker, bei längerem Sitzen und Stehen. Im Vorgriff, wir haben gehört, es ist eine lumbale Vertebrostenose diagnostiziert worden. Typisch ist eigentlich für eine lumbale Vertebrostenose und da ist auch wieder wichtig, dass Sie zu den Bildern die Klinik korrelieren, denn Sie werden nicht, wenn Sie den Chirurgen beiziehen, das Bild operieren lassen, sondern den Patienten. Wenn der eine Vertebrostenose hat und über die Vertebrostenose die klinische Symptomatik entsteht, dann hat er gewöhnlich im Liegen keine Schwierigkeiten oder geringe, auch nicht so sehr im Sitzen. Wenn er geht, beginnt das, wie bei einer Claudicatio intermittens, so eben auch bei der Claudicatio spinalis. Und die Gehstrecke, bis das kommt, bamstiges Gefühl in den Beinen, totes Gefühl im Gesäß, das sagt Ihnen, wie weit fortgeschritten das schon ist. Und typisch, wenn der Patient stehen bleibt, sich irgendwo dagegen drücken kann, dann wird es wieder besser. Das ist die typische und saubere Claudicatio spinalis Symptomatik. Und ist es das nicht, dann müssen Sie andere Dinge überlegen. Was ist hier beim Aufstehen, das heißt nach der Nacht, bei langem Sitzen und Stehen? Das klingt nach einer eher instabilen lumbalen Wirbelsäule. In der Früh, die Muskulatur ist relaxiert, jetzt richtet er sich auf, die Muskulatur ist noch nicht imstande, die etwas labile lumbale Wirbelsäule abzustützen und die Schmerzen gehen los. Bei langem Sitzen aus denselben Gründen, die Muskulatur kann nicht mehr gegenlenken und beim Stehen auch. Paravertebraler Hartspann ist die Konsequenz, das heißt, das ist dann eben der Kompensationsmechanismus der Muskulatur. Wenn wir schon oben Zweifel hatten, dass das wirklich radikulär ist, dann sind wir sicher, wenn die Reflexe auf beiden Seiten problemlos auslösbar sind, keine Differenzen gefunden werden. Es gibt keine radikuläre Symptomatik, die relevant wäre, wo nicht auch ein Reflexproblem auftritt. bitte vorbehaltlich der Wurzel L5, da gibt es keinen vernünftig verwertbaren Reflex, aber da hilft Ihnen die Dorsalextensionsschwäche der Großzehe. Das ist ein Muskel, der eigentlich nur über L5 versorgt wird und daher ein guter Indikator. Also der BSR, der ASR sind für Sie sehr bindend und für die Wurzel L5, die Dorsalextension der Großzehe. Meine Damen und Herren, warum ist die Wurzelregion so vulnerabel gegenüber Kompressionswirkung? Was Sie hier sehen, ist ein Querschnitt durch einen peripheren Nerven, wie wir ihn uns wünschen. Er besteht, wie Sie sehen, aus vielen Faszikeln, die innerhalb von so einem Superkabel integriert sind. Und dazwischen ist Fettgewebe und sind Blutgefäße. Je mehr solcher Kleineinheiten von Fettgewebe, Bindegewebe, Blutgefäßen umgeben sind, umso mehr Möglichkeiten gibt es zur Verschiebung, zum Ausweichen. Die Wurzel besteht aus einem Monofaszikel. Und daraus folgt, Verschiebeschichten sind dort gering und jede Kompression wird sich unmittelbar und sofort auswirken. Wenn Sie sich bitte auch merken möchten, dasselbe finden Sie vorgeführt im Nervus ischiaticus. Der besteht aus zwei Teilen. Wenn Sie mal am Sonntag ein Backhändl essen und Sie präparieren den Schenkel, dann werden Sie finden, dass der Nervus ischiaticus beim Händl genauso ausschaut wie beim Menschen. Er besteht aus zwei Teilen, dem Tibialis und dem Peroneus. Der Tibialis ist wesentlich besser aufgebaut aus mehreren Faszikeln und daher kompressionsgeschützt, der Peroneus nicht. Deswegen ist bei einer Ischiadikusparese der Peroneus immer der stärker Betroffene. Und deswegen ist der Peroneus am Fibulakopf so vulnerabel für die kompressionsbedingte Peroneusparese. Also, wir sehen hier die Wurzelregion und es ist entscheidend, dass man eben eine Wurzelsymptomatik auf einen anatomischen Kompressionsprozess, meistens ist es eine Bandscheibe, beziehen kann. Dann erst, wenn alles gut zusammenpasst, die klinische Symptomatik wirklich auf der Höhe des Kompressions, potenziell kompressionsrelevanten Diskus ist, dann können Sie den Neurochirurgen zuziehen. Wann ziehen Sie ihn noch zu? Wenn eine Parese aufgetreten ist, plötzlich aufgetreten ist, wenn eine Sensibilitätsausfallsymptomatik da ist und noch eher, wenn beides zusammenfällt. Ja, das sind typisch die Patienten, die sagen, gestern hatte ich rasende Schmerzen, Gott sei Dank, die Schmerzen sind heute weg. Aber wenn er dann aufstehen will aus dem Bett, knickt er ein, weil die Wurzel L4 über Nacht zugenommen hat, das Syndrom der sterbenden Wurzel. Jetzt ist die Parese da, aber die Schmerzen sind weg, weil die Wurzel eben auch keine Schmerzimpulse mehr leitet. Bitte bedenken Sie immer, dass Sie an der oberen und an der unteren Extremität eine Vielzahl von Möglichkeiten haben, wie eine lokale Kompressionswirkung den peripheren Nerven erfasst. Wie unterscheiden Sie das? Jetzt ganz grob. Eine radikuläre Symptomatik geht meistens mit starken Schmerzen. Das strahlt aus weit übers Segment. Und zwar deswegen, weil die Segmente überlappend innervieren. Das heißt, wenn die Wurzel irritiert ist, breitet der Schmerz stark aus. Fällt die Wurzel aus, dann sind die überlappenden, kompensierenden Nachbarsegmente so weit drüber, dass der objektive Ausfall gering ist. Das ist der Unterschied zu einem Ausfall im peripheren Nerven. Ein Nervus cutaneus femoris lateralis, wie Sie ihn hier sehen, wenn der ausfällt, weil zum Beispiel der Patient vermehrt Gewicht verloren hat oder Gewicht zugenommen hat, und das wird hier am Beckenauslass komprimiert, dann werden Sie am lateralen Oberschenkel eine messerscharf begrenzte Sensibilitätsdefizienz finden. Die können Sie jeden Tag nachprüfen, die schaut jeden Tag gleich aus. Das probieren Sie mal bei einer Wurzel, da finden Sie das nie. Dort ist das Sensibilitätsdefizit geringer und es ist vagierend. Bitte bedenken Sie auch immer, nicht jeder Schmerz, der da hinunter projiziert in den Oberschenkel, in den Schritt, ist ein radikuläres Syndrom, sondern es ist sehr oft eine Ausstrahlung, die vom Hüftgelenk kommt. Das heißt, wenn Sie nicht sicher sind, wenn die Reflexe seitengleich sind, der BSR ist seitengleich auslösbar, der Schmerz strahlt dann nach vorne, Oberschenkel, dann schauen Sie sich die Hüfte genauer an. Rüttelphänomen, schauen, ob ein Druck auslösbar ist, ein Schmerz in der Hüfte, und Sie werden finden, dass das relativ oft das Rätsels Lösung ist. Dann wird begonnen mit dem Kernspin der Lendenwirbelsäule. Wenn man nichts sieht, kontrolliert man das. Ist nicht und wird auch nicht. Und wenn man es dreimal untersucht, hätte man das Rüttelphänomen geschaut und geschaut, ob die Hüfte was hat, dann hätte man sich das ersparen können. Denken Sie bitte besonders dran bei all den Menschen, die ein Knochenmarksödem oder eine Hüftkopfnekrose haben könnten. Alkoholiker, Cortisonbehandlungen, Menschen, die unter starkem und permanentem Stress stehen und andere Erkrankungen, besonders Osteoporose. So, diagnostisch werden wir also entsprechend vorgehen, und zwar jetzt nicht im Eilzugstempo, denn wie wir hören, ist ja keine radikuläre Symptomatik zu suspizieren. Wir machen Lendenwirbelsäulenröntgen, da ist die Rede von Bandscheibendegeneration. Sie sehen im Röntgen in Wahrheit ja nur, dass die Bandscheibenräume schmäler geworden sind und dass die knöchernen Strukturen näher aneinander rücken. Und was Ihnen allerdings die Kernspintomographie nicht zeigt und das Röntgen als ergänzende Untersuchung wertvoll macht, ist, ob unter Umständen bei bestimmten Bewegungen und Haltungen Verschiebungen in der Horizontale auftreten. Das heißt, die Lendenwirbelsäuleninstabilität werden Sie für den Neurochirurgen, der da einsteigen soll, besser belegen mit Funktionsaufnahmen im Röntgen. Vorwärtsneigung, Rückwärtsneigung und eine gehaltene Position. Im Kernspin liegt er ja drinnen in der Maschine und daher haben Sie diese Information nicht. So, das also sind die entscheidenden Fragen. Radikulär versus nicht radikulär, klinisch-anatomisch korrelieren und dann die Überlegung, gehen wir konservativ vor oder machen wir es chirurgisch. Und vor allem eins wichtig, gerade bei chronischen Wirbelsäulenbeschwerden gibt es Hinweise auf eine assoziierte Befindlichkeitsstörung. Sie werden sehen, dass bei solchen Patienten der Weg nicht der ist, wenn Sie noch und noch und noch analgetische Infusionen applizieren. Wir werden es beim letzten Fall dann noch detaillierter hören. Da ist es vernünftig, dass man die zentrale Schmerzmodulation beeinflusst. Stichwort Cymbalta, Duloxetin. Ja, das kann man da geben. Ich möchte Ihnen das dann beim letzten Fall zeigen. Was werden wir therapeutisch im Allgemeinen tun? Den Muskelaufbau fördern, die Schmerzbehandlung stufenweise und die Lebensstilfaktoren und die ergonomische Beratung. Das klingt alles so banal und das kennt man eh alles. Machen Sie es bitte und Sie werden sehen, dass diese letzten Punkte, besonders die ganze Lebensstilberatung und die ergonomische Beratung in vielen Fällen wirklich ein wesentlicher Baustein ist.
Ja. Jetzt, der Patient kommt und fragt, ob zu seiner bisherigen Behandlung, die er nicht das Glück hat, so anzusprechen, was anders gibt. Und da kommt zur Überlegung, was die chinesische Medizin dazu sagen kann oder überlegen kann. Und bei so streifenförmig längere Strecke gehende Beschwerden denken wir immer, zu welchem Meridiansystem das dazugehören kann. Und wir haben da Meridiane, die seitlich am Körper verlaufen, und wir haben Meridiane, die auf der Innenseite verlaufen, vorne am Körper, Beugeseite des Armes, also sind alle Meridiane, so sind längs der Körperachse verlaufen. Und wenn würde der Patient eine radikuläre Schmerzen haben, wie L5-S1, so strahlt dieses dann zur kleinen Zehe, große Zehe aus, und das wird unsere Meridian, was Sie nachher dann sehen, dem Blasenmeridian entsprechen. Oder der strahlt nicht radikulär aus, sozusagen pseudoradikulär, seitlich am Oberschenkel oder auch vorne, dann reden wir dann von Gallenblasenmeridian oder Magenmeridian. Die Lumbalgie, das heißt ohne Ausstrahlung, nur in Lumbalregion sind, dann reden wir dann behandeln wir dann lokale Situation, was da für Meridianen da in Frage kommt. Ziel der Akupunktur bei so einer Indikation ist, dass wir Schmerzen lindern. Zweitens ist, dass wir die Durchblutung verbessern und drittens ist die Bewegungseinschränkungen verbessern. Und jetzt sehen Sie einmal das Bild, wenn der Schmerz dorsal am Beine angegeben wird, das ausstrahlt. man muss immer daran denken, in der, die chinesische Medizin kennt nicht, nicht diese Zuordnung L5S1, auch nicht die Zuordnung von der inneren Störungen, sondern beschreibt solche Störungen nach Meridian. Also wenn dorsal am Bein ist, LWS aus dorsal am Bein ist, dann ist das der Blasenmeridian zugeordnet. Und dann haben wir diese typischen Punkte von dem Blasenmeridian, die hier in Frage kommen. Und in der Behandlung sind immer sehr, sehr wichtig, lokale Schmerzpunkte zu finden, dann erst die zusätzlichen anderen Punkte. Wir werden nachher ein Bild haben, wo wir diese Punkte dann noch einmal genau sehen. Aber wenn jetzt der Schmerz mehr vorne angegeben wird, es kann auch von L2, L3 sein, das vorne am Bein ausstrahlt, es kann auch von Hüfte sein, dann ist für uns die Punkte von dem Magenmeridian zusätzlich zu den Schmerzpunkten zu verwenden. Die Symptome, die seitlich am Bein gehen, wenn es hier so geht, dann auch hier haben wir dann die Ideen, dass es zu den Gallenblasenmeridian gehört, und dann kommen in erster Linie dann eben so Gallenblasenmeridian-Punkte, das sind hier von der Hüftregion nach unten gehen, eine Reihe von Punkten. Also wir teilen diese Schmerzen nach der Meridian-Ideen in vordere, hintere und seitliche. Und hier haben Sie ein Beispiel für diese sogenannte Lumboisalgie, wenn das auch eine Ausstrahlung in den Beinen hat. Da haben wir die Punkte, Blase 23, das ist in der Höhe von L2 hier zu finden, und dann haben wir den Blase 50, das ist hier in der Glutealfalte, da sehen Sie, dass dieser Punkt direkt über den Nervus sciaticus liegt, würde man sehr tief hineinkommen, so weit muss man gar nicht kommen. Und dann haben wir die Blasenpunkte 31 bis 34, das sind die vier Sakrallöcher links und rechts. Und wenn wir hier die richtige Nadelführung haben, dann kommen wir auch sehr nahe zum Nerv. Das heißt, die Akupunktur, die chinesische Medizin kennt nicht so die Anatomie, ist sehr grob, aber die chinesische Medizin hat so quasi von außen erfahrungsmäßig recht viele interessante Zonen in ihre Programme aufgenommen. Ja, und hier ist das für die seitlichen Symptome oder Hüftgelenksprobleme, da verwenden wir diesen Punkt in der Nähe von der Trochanter Major am Hinterrand. Oder etwas tiefer, das ist zwischen Hüftgelenk und Kniegelenk etwa in der Mitte, das ist Kale 31. Das ist der Tensor Fascia Latae, und eine sehr, sehr lästige Art von Muskelschmerzen gibt es auch, diese Meralgia Paesthetica. Das ist auch etwas, was mit der Akupunktur manchmal eine Schmerzlinderung machen kann. Ja, Arbeitsmodell für uns ist Meridiansystem. Meridiansystem sehen Sie so einen, das ist der Nierenmeridian. Ja. Und die chinesische Vorstellung ist, dass diese Meridianen wie Kanäle sind, und die transportieren nährendes das Blut oder auch eine Vitalenergie oder Qi. Und diese Idee mit der Funktion, mit dieser Funktionstransport, Funktionsverbindung, schaut sehr nach die Idee von dem Nervensystem aus. Ist auch viel später dazugekommen zum Meridiansystem. Und die Meridiane verbinden Körper innen und außen und verbinden den Körper, die Organe untereinander. Sie haben vorhin schon gesehen, hier zum Beispiel Fuß mit Unterschenkel, Oberschenkel, dann innere Organe zu der Niere, zu der Wirbelsäule, ja, geht bis zur Zunge. Das ist so die Idee, eine Funktionsverbindung. Oder viscerocutan, cutivisceralen Verbindung. Wenn wir diese Meridian anschauen, so lasse ich eine Brücke zu der modernen Medizin schlagen, hat Ähnlichkeit mit Blutgefäßsystem, hat Ähnlichkeit mit Lymphgefäßsystem, hat Ähnlichkeit mit peripheren Nervensystem und hat auch viele Aspekte wie Muskelkette. Das heißt nicht einzelne Muskelgruppen, sondern ganze Kettefunktion. Wenn Hüftprobleme hat, kann das auch an der Halswirbelsäule Zeichen geben für Probleme. Und sehr interessant, auch die lockere Bindegewebe, die sozusagen als Füllgewebe überall sind, hat eine wichtige Aufgabe für Verbindungsfunktion. Und das hat Herr Pischinger bearbeitet und das ist auch etwas, was Histologe, das für die Ideen, warum kann die Akupunktur das und das bewirken? Hier fällt Ihnen auf, dass die chinesische Medizin von Hirn sehr wenig reden und das Hirn ist ein ganz großes Kapitel, wo man wenig erklären kann, ja, sehr schwierig ist. Es gibt eine große Studie in Deutschland, GERAC-Studien, und die haben da 387 Patienten mit Kreuzschmerzen und 350 mit Knieschmerzen untersucht und sind dann untersucht und akupunktiert. Echte Akupunktur, das heißt, alle Punkte sind exakt, und Scheinakupunktur, das heißt, in der Nähe von der echten Akupunkturpunkte, 1 Zentimeter zum Beispiel. Und Standardtherapie, das ist sehr, sehr schöner Begriff für die Schulmedizin eigentlich oder die moderne Medizin. Und die Resultate, echte und der Schein, sind nicht großer Unterschied. Das führt dazu, dass man sagt, es ist egal, wo man sticht, so sagt man, es tut was. Aber es tut trotzdem mehr als die 27%. Das heißt, es sind nicht die Punkte so millimetergenau wichtig, sondern die Region ist wichtig. Und dann auch bei Knieschmerzen kommt auch das heraus. Akupunktur bei chronischen Schmerzen ist wirksamer als Placebo. Das ist in der Standard, haben sie da eine amerikanische Meta-Analyse da wiedergegeben. Und der kurze Satz lautet, die Unterschiede im Vergleich zur Scheinakupunktur sind zwar klein, aber konsistent. Ja. Und so sehen wir, dass die Akupunktur sinnvoll ist in der Schmerzbehandlung, Kopfschmerzen, Migräne, das sind auch die häufigsten. Und ich habe mir erlaubt, so 5 Fragen für die Devoting auszusuchen, wo nur eine richtig ist. Ich muss gleich sagen, mir fällt schwer, für eine nur zu entscheiden, aber eine klingt besser, ja, ist es massiver. So, erstens ist, dass diese Dreierregel sagt, Dreierregel ist eine Regel, wo Yin, Yang, Meridian, 5 Elementen vorkommen. Ja. Oder Dreierregel heißt, Himmel, Erde und Mensch bilden eine Einheit, es ist die Ganzheitlichkeit. Oder die verschiedenen Reizstärke, leichte, starke, mittelstarke Reiz, wobei wir meistens mittelstark reizen. Anzahl, eine Behandlungsserie aus 3 oder vereinfachte TCM-Befunderhebung und Differentialdiagnose nach Meridian, Organ, Modalität. Also wenn Sie einen Buchstaben tippen.
Noch ist es offen, erst wenn es gesperrt ist, ist fast dieselbe Anzahl wie das letzte Mal. Ich glaube, jetzt dürfte es soweit. A.
E,
die, eine vereinfachte DCM.
Ja. E ist die richtige Antwort. Wunderbar. Die ich mir ausgedacht habe, sollte richtig
Super.
Sein. Ja.
Hat die Mehrheit dafür gestimmt.
Ja. Danke.
Super.
Die Idee ist, dass diese die wesentlichen Merkmale für eine Akupunkturbehandlung im Westen darstellen. Welche Meridian, welche Organ, welche Modalität. Gibt es noch viele andere Ideen in der chinesischen Medizin, TCM, aber die sind für Kräutertherapie wichtiger. Also daher ist es eine tolle Antwort.
So.
Ja.
Das F bestimmt.
Ja. Sie hat gesagt, F gibt
es
noch.
Nein, es stand hier F drauf, aber ich habe es nicht getippt. Ich gebe es zu. Also, das ist irrtümlich passiert, dass da eine Frage zu viel drauf ist. Das war die Falle, genau. Das war die Falle.